BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf den Mindestlohn. Es gab ja da ein aktuelles Urteil, wonach die Europäische Union sich nicht ganz so tief einmischen darf in die Lohngestaltung in den einzelnen Mitgliedsländern. Aber das Thema bleibt natürlich so oder so hochrelevant, weil immer mehr Leute fordern, lasst uns doch den Mindestlohn weiter erhöhen. Warum nicht 15 Euro? Warum nicht 17? Warum nicht 20? Die Erfahrung bisher war ja auch eine positive. Trotz des Mindestlohnes kam es nicht zum Anstieg der Erwerbslosigkeit. Das zeigen zumindest einige Studien. Doch ganz so ohne negative Nebenwirkungen ist der Mindestlohn dann wohl doch nicht, wie wiederum aktuelle Studien zeigen. Wir gehen dem Thema also heute nach, ob der Mindestlohn gerechtfertigt ist, wer davon am meisten profitiert und ob es wirklich eine kluge Idee ist, im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld in Deutschland über eine weitere Erhöhung des Mindestlohnes überhaupt nachzudenken. Ich finde, das Thema ist hochrelevant, hochspannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Der Europäische Gerichtshof hat der Europäischen Union bei der Regulierung von Mindestlöhnen Grenzen gesetzt. Die Richter in Luxemburg urteilten, die EU habe ihre Kompetenzen bei zwei Bestimmungen der Mindestlohnrichtlinie überschritten, die im Jahr 2022 beschlossen worden war. Die Richter erklärten zum einen die Kriterien für nichtig, die die EU für die Festlegung und Aktualisierung der nationalen Mindestlöhne vorgegeben hat. Und zum anderen ist ein Vorschritt gekippt worden, der eine Lohnsenkung bei einer automatischen Anpassung durch Indexierung verbietet.
Dänemark und Schweden hatten geklagt, weil sie der Auffassung waren, dass die EU sich damit zu tief in die Lohnfindung in ihren Ländern einmischt. Andere Regelungen der EU-Mindestlohnrichtlinie bleiben aber bestehen. So zum Beispiel die Verpflichtung der Staaten, einen höheren Anteil an Beschäftigten zu haben, die in Tarifverträgen gebunden sind. Deutschland liegt weit unter dem Zielwert und muss deshalb in den kommenden Jahren quasi die gewerkschaftliche Bindung, die Tarifbindung stärken. Das ist sicherlich auch keine positive Entwicklung und das können wir ein andermal an dieser Stelle diskutieren. Doch heute geht es nur um den Mindestlohn. Und da kann man feststellen, dass das Urteil keinen Einfluss hat auf das Niveau des Mindestlohns in Deutschland. Die Hoheit über die Festsetzung und die Anpassung bleibt ausdrücklich bei den Mitgliedstaaten. Das ist deshalb wichtig, weil oftmals gesagt wird, in der Richtlinie stand drin, mindestens 60% vom Bruttomedianlohn wären zu zahlen. Das entspräche dem berühmten 15 Euro, die bereits die SPD im Wahlkampf gefordert hat. Die Forderung wird sicherlich weit erhoben werden. Und es gibt ja auch noch radikalere Forderungen. Die Linkspartei spricht zum Beispiel von mindestens 17 Euro, die der Mindestlohn betragen sollte.
Aber ich wollte einfach nochmal deutlich machen, dieser Mindestlohn, den haben wir ja nicht gewürfelt. Den wollen wir ja nicht, weil es einfach schön aussieht und sich toll auf dem Plakat drucken lässt. Sondern es gibt diese Mindestlohnrichtlinie, die wurde schon angesprochen von der Europäischen Union, wo ganz klar geregelt ist, bei diesem 60% hat man ein Leben, das eben nicht in Armut führt. Wir wollen die 60% Richtlinie einsetzen, also umsetzen. Das sind aktuell 15 Euro und X und das muss man natürlich entsprechend steigern. Aber um zum Beispiel nicht in eine Armutsrente zu verfallen, brauchen wir 17,27 Euro.
Nur zur Einordnung. Zurzeit liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro. Grundsätzlich kann wohl niemand dem Argument widersprechen, dass ein jeder von seiner Händearbeit leben können sollte. Und sei es nur, damit der andere nicht zur Last fällt. Ich denke, diese Idee gefällt allen, die gefällt auch mir. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es der SPD 2015 in einer Koalition mit der CDU gelang, einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland durchzusetzen. Damals begann es mit 8,50 Euro die Stunde. In den folgenden Jahren stieg der Mindestlohn durchschnittlich ungefähr 5% pro Jahr auf die genannten 12,82 Euro, was übrigens nach Abzug der Inflation immer noch einen Zuwachs an Kaufkraft für die Mindestlohnempfänger von real ungefähr 15% entspricht. Am kommenden 1. Januar wird der Mindestlohn weiter steigen, und zwar auf 13,90 Euro pro Stunde. Und im Jahr darauf auf 14,60 Euro. Dann sind wir schon gar nicht mehr so weit von den 15 Euro entfernt. Vor der Einführung des Mindestlohns haben viele Ökonomen gewarnt. Die Sorge war, dass der Mindestlohn Arbeitsplätze kosten würde. Doch dem war scheinbar nicht so. Studien können einen solchen Effekt nicht nachweisen. Es gibt sogar Studien, die sagen, es gebe durch den Mindestlohn einen positiven Effekt auf die Produktivitätsentwicklung in Unternehmen. Nehmen wir beispielsweise eine Studie des IZA, Institute of Labor Economics, aus dem Jahr 2023. Titel: Minimum Wages, Productivity and Reallocation. Wie immer ist die Studie in den Shownotes verlinkt. Dort kann man unter anderem dieses hier lesen.
Wir stellen starke positive Effekte auf die Löhne im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor fest. Diese Effekte gehen einher mit leichten negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe und in Dienstleistungsunternehmen. Zusammengenommen führen diese Lohn- und Beschäftigungseffekte zu einem Anstieg der gesamten Lohnsumme.
Übersetzt sagt das Folgendes: Der Mindestlohn führt dazu, dass die Löhne steigen. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend, das war ja das Ziel der Aktion. Und die Beschäftigung sinkt. Also auch das wurde ja erwartet. Also im Prinzip gab es ja doch den negativen Effekt. Aber dann kommt das Überraschende.
Ein erstes bemerkenswertes neues Ergebnis ist, dass die betroffenen Unternehmen ihre Umsätze im Vergleich zur Kontrollgruppe trotz des Beschäftigungsrückgangs steigerten. Ebenso stellen wir einen Anstieg der Wertschöpfung der betroffenen Unternehmen im Vergleich zur Kontrollgruppe fest. Der Effekt auf die Wertschöpfung pro Angestellten ist sogar noch deutlicher. Im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor belaufen sich die Arbeitsproduktivitätseffekte auf 5,6% bzw. 10,6%. Wir kommen zu dem Schluss, dass die Produktivitätssteigerungen auf Unternehmensebene auf tatsächliche Effizienzverbesserungen zurückzuführen sind. Diese starken Produktivitätssteigerungen in den betroffenen Unternehmen haben wahrscheinlich etwaige Anpassungen bei Beschäftigung und Outputpreisen abgemildert. Sie sind daher entscheidend, um zu verstehen, warum die Einführung des deutschen Mindestlohns auf Makroebene nur sehr begrenzte Auswirkungen auf die Beschäftigung hatte. Potenzielle Produktivitätsreaktionen wurden in der Argumentation von Ökonomen, die starke negative Auswirkungen des deutschen Mindestlohns befürchteten, weitgehend außer Acht gelassen.
An dieser Stelle könnte man ja fast zu einem Fan des Mindestlohnes werden. Ja, die Beschäftigung sinkt, aber die Produktivität steigt. Und bekanntlich brauchen wir ja dringend höhere Produktivitätsniveaus in diesem Lande. Ergo wäre es gut, wenn die freigestellten Mitarbeiter dann an anderer Stelle arbeiten und dort idealerweise auch noch produktiver würden. Doch genau das scheint nicht der Fall zu sein.
Nachdem wir diese Ergebnisse auf Unternehmensebene ermittelt haben, untersuchen wir, wie sich die Faktorallokation auf die Gesamtproduktivität innerhalb von Branchen, Regionen, Zellen auswirkt. Die Vorstellung, dass die Faktorallokation ein entscheidender Wachstumsmotor ist, geht mindestens auf Schumpeter zurück und spielt in verschiedenen Wachstums- und Handelsmodellen eine wichtige Rolle. In diesen Modellen ist die Faktorallokation vorteilhaft, da Produktionsfaktoren von weniger produktiven zu produktiveren Unternehmen verlagert werden und dadurch die Gesamtproduktivität steigt. Entsprechend dieser Annahme finden wir auch keine Beschäftigungseffekte auf der Ebene der aggregierten Branchen-Regionenzellen. Während die aggregierten Effekte auf Löhne und Produktivität im Dienstleistungssektor nahe Null liegen, sind sie im deutschen verarbeitenden Gewerbe positiv. Für jeden Prozentpunkt, um den eine Region die Löhne anheben musste, um die Mindestlohnanforderungen zu erfüllen, steigt die Arbeitsproduktivität im verarbeitenden Gewerbe um 1,4%. Diese aggregierten Produktivitätsgewinne werden vollständig durch Verbesserungen der unternehmensinternen Produktivität erzielt. Mithilfe etablierter Methoden zur Messung des Beitrags der Faktorallokation zur Gesamtproduktivität und zur Allokationseffizienz finden wir keine Hinweise darauf, dass der Mindestlohn eine produktivitätssteigernde Faktorallokation bewirkt oder die Allokationseffizienz erhöht hat.
Was aber bleibt, ist Folgendes. Es gibt letztlich keinen nennenswerten Beschäftigungseffekt. Die Produktivitätssteigerungen erfolgen in den vom Mindestlohn betroffenen Unternehmen. Allerdings gibt es kein Überschwappen auf andere Bereiche. Insofern kann man feststellen, dass der Mindestlohn so gewirkt hat, wie erhofft, mehr Geld in den Taschen der Arbeitnehmer und der Mindestlohn keine spürbaren negativen Effekte auf die Beschäftigung hatte. Das passt übrigens auch zu der Erkenntnis des Wirtschaftsnobelpreisträgers David Card, über den wir in Folge 103 und in Refresh 333 gesprochen haben. Card hatte gemeinsam mit seinem verstorbenen Kollegen Alan Krueger 1992 die Auswirkungen einer Mindestlohnerhöhung in New Jersey analysiert. Damals stieg in New Jersey der Mindestlohn von $4.25 auf $5.05, während das benachbarte Pennsylvania seinen Mindestlohn unverändert ließ. Die Forscher analysierten die Wirkung auf die Beschäftigung in Fastfood-Restaurants vor und nach der Einführung des Mindestlohns. Warum Fastfood-Restaurants? Einfach deshalb, weil dort überproportional viele Menschen den Mindestlohn bekommen. Erstaunlicherweise stellten sie fest, dass die Beschäftigung in New Jersey um 13% gestiegen ist, statt zu sinken. Das heißt, man hat erwartet, der höhere Mindestlohn würde dazu führen, dass weniger Beschäftigung ist, aber das Gegenteil trat ein. Diese Ergebnisse stellten die damals herrschende ökonomische Lehrmeinung auf den Kopf, wonach Mindestlohnerhöhungen zwangsläufig zu Arbeitsplatzverlusten führen mussten.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen. Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte, Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social-Media-Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Wenn der Mindestlohn nicht schadet, warum dann nicht gleich auf 15 oder 17, wie Linkspartei möchte, oder 20 Euro? Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Professor Bachmann, der ja regelmäßig die Nobelpreisträger kommentiert, sagte im Gespräch mit mir übrigens dazu Folgendes.
Die Studie ist solide und ich würde da gar jetzt nicht sozusagen im Nachhinein an der Studie selber Kritik üben. Es ist ja auch ein relativ überschaubares Segment, jetzt sagen wir mal, des Arbeitsmarkts. Und sie beantwortet eben nicht die Frage, die uns mehr interessieren würde, nämlich was eigentlich passiert, wenn wir den nationalen Mindestlohn um so und so viel Euro oder sogar um noch mehr Euro erhöhen. Ja, was sind da die kurz- und vor allen Dingen auch langfristigen Wirkungen? Das muss man auch nochmal unterscheiden. Ja, diese Studie beantwortet diese Frage eben gerade nicht. Aber eben die empirische Bestätigung oder diese Denkräume neu zu öffnen, das ist der eigentliche Beitrag. Wenn man den Beitrag liest als, naja, Mindestlöhne sind immer und an jeder Stelle harmlos und lass uns mal machen, auch für nationale Mindestlöhne, dann würde man den Beitrag tatsächlich, denke ich, missverstehen. Insofern muss man da sehr aufpassen.
Was all die Studien, die zeigen, dass der Mindestlohn nicht geschadet hat, natürlich nicht beziffern können, sind die Jobs, die wegen des Mindestlohns gar nicht entstanden sind. Nach dem Motto, es hätte sich gelohnt, eine Arbeit anzubieten, aber eben nicht zu diesem Preis. Denn Unternehmer stellen Arbeitskräfte nur dann ein, wenn sie sich von ihnen mehr Ertrag als Kosten versprechen. Auch das dürfte ziemlich einleuchtend sein. Je höher also der Mindestlohn ausfällt, desto weniger Geschäfte, Geschäftsideen dürften sich rechnen. Wir dürfen zudem auch nicht vergessen, dass der Mindestlohn und die starken Steigerungen in den vergangenen Jahren natürlich in einer Phase erfolgt sind, in der es der deutschen Wirtschaft noch sehr, sehr gut ging, zumindest bis 2019. Das heißt, in der guten Konjunktur konnte man den Kostenanstieg durch den Mindestlohn, der sich ja übrigens durch die ganze Lohnstruktur durchzieht, also auch andere Bereiche natürlich erreicht, einfach deshalb, weil alle Löhne steigen, weil der Mindestlohn steigt, das konnte im Prinzip verkraftet werden. Die Frage ist nur, können wir auch in Zukunft diese Kostenschübe verkraften? Und da ist Skepsis angebracht. Nehmen wir beispielhaft den Bäckermeister Tobias Exner, der in verschiedenen Auftritten im Fernsehen versucht hat, der Politik zu erklären, warum das mit dem Mindestlohn nicht so einfach ist, wie er sich das denkt. So versuchte er es zum einen Robert Habeck zu erklären und zum anderen Heidi Reichenick von der Linkspartei Behaart aber fair.
Wir zahlen als Arbeitgeber doch so viel, wie wir können, wenn wir gute Mitarbeiter kriegen. Aber wenn wir Geflüchtete beschäftigen, wie ich in meinem Unternehmen, haben wir 35 verschiedene Nationen beschäftigt. Die Menschen können nicht unsere Sprache sprechen und sie haben auch nichts gelernt. Ich kann dieser Person nicht 15 Euro bezahlen, weil sie das nicht erwirtschaftet.
Es passiert auch Folgendes, dass ja alle anderen Lohngruppen, die in meinem Unternehmen beschäftigt sind, ja auch mehr Löhne bekommen.
Muss dann sozusagen jede einzelne Lohngruppe bei Ihnen im Unternehmen, müssen dann die Löhne da steigen, weil unten angehoben wird?
Naja, wenn der Geselle jetzt, sagen wir mal, laut Tarif 15,15 Euro verdient, also was die unterste Einstufung in unserem für einen Gesellen ist, und jemand verdient also ungelernt, er kann nichts, also er hat nichts gelernt und vielleicht spricht auch unsere Sprache nicht, dann 15 Euro bekommt, dann sagt er sich, naja, aber dafür hätte ich ja jetzt keine Ausbildung machen müssen. Und das ist ein großes Argument, was ich immer bringe. Wenn wir so hohe Mindestlöhne haben, dann lohnt sich für viele die Ausbildung nicht mehr. Und das sagen uns viele Jugendliche, die sagen, ja, ich will bei Ihnen jobben. Und dann bieten wir den Ausbildungsplatz an, 1.100 Euro im ersten Lehrjahr bei uns zum Beispiel. Und die sagen, ach, das brauche ich nicht, ich kriege auch so Geld.
Das leuchtet ein. Denn es ist schwer für ihn als Bäckermeister, Produktivitätsfortschritte in dem erforderlichen Umfang zu erzielen. Und es stimmt natürlich auch, dass es besonders schwer ist, Flüchtlinge zu integrieren, wenn sie so teuer sind. Der Bäckermeister, der in Beelitz in Brandenburg ansässig ist, führt immerhin 37 Fachgeschäfte und beschäftigt 300 Mitarbeiter. Und er sieht nicht nur sich selbst, sondern seine ganze Branche durch die nächste Mindestlohnerhöhung massiv unter Druck. Dazu zeigt er folgende Rechnung. Ein Brot, welches für 4,80 Euro verkauft wird, hat immerhin Personallohnkosten von 2,25 Euro. Hinzu kommen noch einige andere Kostenpositionen von Vorlieferanten, die natürlich im Zuge der Mindestlohnerhöhung auch teurer werden. Für ihn ist es jetzt schon so, dass dieses Brot letztlich für ihn keinen Gewinn mehr abwirft. Aber wie gesagt, der Anteil von 2,25 Euro beim Verkaufspreis von 4,80 Euro macht klar, wie hochrelevant die Personalkosten für ihn sind. Die Bild-Zeitung berichtete so von seinen Aussagen.
Der Druck auf das Unternehmen wächst. In den vergangenen 10 Jahren sind Exners Lohnkosten um 40% gestiegen, die Preise hingegen nur um 27%. Das Geld fehlt dann natürlich bei der Marge, sagte er. Rücklagen schrumpfen, die Substanz wird dünner. Und es bleibt nicht bei den eigenen Gehältern. Auch Dienstleister wie Reinigungsfirmen, Speditionen oder Lieferanten heben ihre Preise an, weil sie ebenfalls den neuen Mindestlohn zahlen müssen. Was da noch alles auf hinzukommt, lässt sich aktuell nicht abschätzen. Exner hat nachgerechnet. Die Inflation liegt derzeit bei rund 2%. Der Mindestlohn steigt bis Anfang 2027 aber um fast 14%. Für den Handwerksmeister ist klar, das sind Riesensprünge. Und man muss sich fragen, kann das überhaupt noch erwirtschaftet werden? In einigen Branchen ganz sicher nicht mehr. Statt neuer Mindestlohnrunden fordert er mehr Netto vom Brutto durch niedrigere Lohnnebenkosten.
Auch das leuchtet ein. Denn in Wirklichkeit ist ja der Staat der große Gewinner der Mindestlohnerhöhung. Darüber berichtete das Handelsblatt bereits im Juni.
Für Arbeitgeber bedeutet das zusätzliche Lohnausgaben, für Arbeitnehmer höhere Einnahmen. Aber der größte Profiteur ist immer der Staat, sagte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB bei der Bundesagentur für Arbeit. Jährlich werde der Bund durch die Erhöhung des Mindestlohns mindestens mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr bei den Ausgaben für Bürgergeld einsparen, schätzt der Arbeitsmarktexperte. Werden seine zusätzlichen Einnahmen durch höhere Steuereinnahmen und Sozialabgaben hinzugerechnet, dürfte sich das Plus für den Staat unterm Strich auf einen Betrag von einigen Milliarden Euro summieren, sagte Weber dem Handelsblatt auf Anfrage. Hintergrund der überschlägigen Rechnung Enzo Webers ist folgender. Steigt der Mindestlohn, müssen die Arbeitnehmer für den zusätzlichen Verdienst Steuern und Sozialabgaben von etwa 40% zahlen, erläutert der IAB-Experte. Dazu kommen noch die Sozialabgaben der Arbeitgeber von etwa 20%.
Hinzu kommt Folgendes. Steigt der Mindestlohn, dürfte die Attraktivität des Hochlohnstandorts Deutschland weiter erodieren. Denn die Gewerkschaften werden alles daran setzen, den Abstand der Tariflöhne zum Mindestlohn aufrechtzuerhalten. Das wird, wie ich bereits vorher gesagt habe, das gesamte Tarifgefüge stark nach oben verschieben. Und da es nicht das entsprechende Wachstum der Produktivität gibt, steigen die Lohnstückkosten weiter deutlich an. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat bereits im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass der deutliche Anstieg der Lohnstückkosten noch mehr als die hohen Energiekosten dazu beigetragen haben, dass Deutschland an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Also genau das falsche Signal. Klar ist, dass bei diesen Kosten keiner, der vernünftig kalkuliert, in Deutschland investiert und Arbeitsplätze schafft. Es ist so gesehen keineswegs sicher, dass der Mindestlohn nicht doch schadet. Oder man kann auch sagen, wir dürfen mittlerweile ein Niveau erreicht haben, wo der Mindestlohn schadet. Vor allem im dritten Jahr der Rezession und nach insgesamt 6 Jahren Stagnation. Und es gibt auch zunehmend Zweifel an Studien, die sagen, alles ist okay. So diskutierte der englische Economist bereits im Jahr 2020, What harm do minimum wages do? Natürlich wird auch dort auf die Studien verwiesen, die keine negativen Folgen feststellen. Und es wird entsprechend eingeordnet. Und es wird festgestellt, dass unterhalb eines bestimmten Niveaus ein Mindestlohn vielleicht sogar zu höherer Beschäftigung führt, darüber aber eben nicht mehr.
Auch wenn es zunächst widersprüchlich klingen mag, dass höhere Löhne zu mehr Beschäftigung führen, ist es durchaus logisch, wenn die Gesetzgebung einen Lohn anhebt, der durch eine Monopsonstellung, also einer hohen Marktmacht der Arbeitgeber, künstlich niedrig gehalten wurde und ihn auf das Niveau bringt, das sich in einem Markt mit freiem Angebot und freier Nachfrage einstellen würde. Menschen, die sich bei einem Stundenlohn von $10 nicht um eine Stelle bemüht hätten, könnten von einem Arbeitsmarkt mit einem Stundenlohn von $15 angelockt werden. Wird der Mindestlohn jedoch deutlich über diesen Punkt hinaus angehoben, gehen tatsächlich Arbeitsplätze verloren, da die Unternehmen die Arbeitskräfte als zu teuer empfinden.
Wobei man natürlich sagen muss, dass das Ganze irgendwie komisch ist. Wenn ein höherer Lohn zu mehr Beschäftigung führt, muss sich auch für Arbeitgeber lohnen. Da fragt man sich, warum sie nicht freiwillig mehr zahlen. Das bedeutet also, dass der Gesamtgewinn für Unternehmen höher ist, wenn man tiefere Löhne zahlt und auf Umsatz mit geringerer Marge verzichtet. Kann es sowas geben? Ja, sowas kann es geben. Aber ich denke nicht, dass es landesweit für alle Branchen gilt. Für mich ging das mehr nach einem Ausnahmefall, nicht nach der Regel. Ich denke, es war eher so,
dass es in einem guten wirtschaftlichen Umfeld weniger Arbeitsplatzverluste gibt. Einfach, weil die Wirtschaft gut läuft. Der Economist dazu.
In einer Studie aus dem Jahr 2018 rieten Isaac Sorkin und Kollegen den politischen Entscheidungsträgern, eine längerfristige Perspektive einzunehmen, anstatt sich um kurzfristige Arbeitslosigkeit zu sorgen. Die Autoren stellten fest, dass Unternehmen, die einen höheren Mindestlohn als dauerhaft und inflationsbeständig ansehen, möglicherweise stärker in Automatisierung investieren und das Beschäftigungswachstum in Zukunft verringern könnten. Die Annahme, dass ein Mindestlohn manchmal zu höherer statt niedrigerer Beschäftigung führen kann, bedeutet nicht, dass dies immer der Fall ist. Bei der Anhebung des Mindestlohns müssen die politischen Entscheidungsträger darauf achten, die Belastungsgrenze nicht zu überschreiten.
Das Ganze leuchtet wiederum ein. Und wer bezahlt denn nun eigentlich den höheren Mindestlohn? Der Economist erklärt das so.
Wer zahlt den Mindestlohn? Theoretisch könnten höhere Kosten durch höhere Preise an die Verbraucher weitergegeben oder von den Arbeitgebern durch niedrigere Gewinnmargen aufgefangen werden. In der Realität variiert die Antwort je nach Markt. In wettbewerbsintensiven Sektoren wie der Fastfood-Branche haben Studien gezeigt, dass eine Erhöhung des Mindestlohns um 10% die Burgerpreise nur um 0,9% steigen lässt. Eine Studie aus dem Jahr 2019 über Supermärkte in Seattle ergab, dass deutliche Mindestlohnerhöhungen keine Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise hatten.
Das klingt so, als würden die Unternehmen einfach geringere Margen hinnehmen. Was aber bedeutet, dass es erhebliche Anreize gibt, über Zeit, über Effizienzsteigerungen und andere Maßnahmen die Kosten zu senken. Mit entsprechender Wirkung auf die mittelfristige Beschäftigung in den Unternehmen. Und das passt auch zu der Erkenntnis mit den Produktivitätsfortschritten aus der eingangs zitierten Studie. Und hier kommt nun eine weitere neue Studie ins Spiel. In einer Untersuchung des Mannheimer Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, beschäftigen sich die Forscher mit der Frage, wer denn für die Erhöhung des Mindestlohns letztlich zu zahlen hat. Titel der Studie: Minimum Wages and Insurance Within the Firm. Ein zentraler Befund überrascht kaum. Nationale oder tarifliche Mindestlöhne sollen Beschäftigte mit niedrigem Lohn schützen. Kommt es dann zu einem wirtschaftlichen Schock, also einer Rezession oder was Ähnlichem, dann werden die niedrigst bezahlten Beschäftigten allerdings zuerst entlassen. Einfach deshalb, weil natürlich ihre Gehälter, ihr Mindestlohn, zu hoch ist für die eigentliche Produktivität. Aber damit nicht genug. Die Forscher stellen fest, dass durch diesen Effekt des Personalabbaus die gesamthafte Produktivität in den Unternehmen sinkt und sich in der Folge auch die Gehälter von den besser bezahlten Mitarbeitern reduzieren. Um das herauszufinden, haben die Forscher umfangreiche Datensätze zur italienischen Metallindustrie für den Zeitraum von 1995 bis 2015 ausgewertet. Diese Daten eignen sich dank ihres hohen Detailgrads besonders gut für diese Art der Untersuchung. Analysiert wurde, wie sich wirtschaftliche Schocks in Verbindung mit vorgegebenen Lohnuntergrenzen auf die Unternehmen auswirkten. Das Ergebnis kann man so zusammenfassen.
Diese Arbeit dokumentiert, dass Mindestlöhne die Verteilung firmenspezifischer Risiken auf die Arbeitnehmer beeinflussen. Die Weitergabe von Produktivitätsschocks der Unternehmen konzentriert sich vollständig auf die Einkommen von Gutverdienern in Unternehmen mit einem hohen Anteil an Mindestlohnempfängern. Stattdessen beobachten wir keine Lohnanpassung bei Arbeitnehmern, deren Gehalt nahe am Mindestlohn liegt. Insgesamt liefern unsere Ergebnisse eine neue Perspektive auf den Mechanismus, durch den Mindestlöhne die Zyklizität der Löhne in Bezug auf Unternehmensschocks von Geringverdienern hin zu den Arbeitnehmern am oberen Ende der Einkommensverteilung verschieben.
Die Ursache sehen die Forscher also in den Wechselwirkungen zwischen der Produktivität von Arbeitskräften und unterschiedlichen Qualifikationsstufen. Verlieren geringer entlohnte Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten eher ihre Arbeit, liegt das gleich aus mehreren Gründen nahe. Der Mindestlohn verteuert ihre Arbeitskraft direkt und im Vergleich zu hochqualifizierten Fachkräften lassen sie sich leichter ersetzen. Allerdings, so das Ergebnis, wirkt sich der Abbau in den unteren Lohngruppen negativ auf die Produktivität und somit auf die Einkommen der höher bezahlten Mitarbeiter aus. Und zwar stärker, als es allein durch den wirtschaftlichen Schock erklärbar wäre. Und das Ganze ist natürlich dann kein so erfreuliches Ergebnis. Es bedeutet nämlich, dass wenn wir den Mindestlohn weiter anheben in unserer Situation und weitere wirtschaftliche Schocks in Deutschland keineswegs ausgeschlossen werden können, dass wir hierbei die Grundlage legen, nicht nur für überproportional hohe Arbeitsplatzverluste, sondern für eine weitere Reduktion der Produktivitätsfortschritte im Land. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen. Um das besser zu verstehen, habe ich mich mit einer der Autoren, mit Effi Adamopoulou, zum Gespräch verabredet.
Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dich vorbehaltlos unterstützt, dir den Rücken frei hält und im richtigen Moment einfach perfekt ist? Keine Sorge, wir reden hier nicht über Online-Dating, sondern über Online-Business. Und dafür ist Shopify die perfekte Lösung. Schon zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Egal ob innovatives Startup oder traditionsreicher Familienbetrieb. Fritz Kohler zum Beispiel oder Reisintel, Otto Mohl, Sternglass, YFood und viele mehr. Shopify revolutioniert als Commerce-Plattform das Online-Geschäft von Millionen Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, egal ob persönlicher POS auf Social-Media-Marktplätzen wie Facebook, Instagram oder eBay bis zur umfassenden E-Commerce-Plattform. Du kannst mit Shopify dein Geschäft verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich. Du hast Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zu einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Made for Germany, powered by Shopify.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Frau Adamopoulou kommen, noch dieser Hinweis vom Handelsblatt. Es gibt zurzeit ein attraktives Angebot. Bis zum 8. Dezember können Sie sich das Handelsblatt für 12 Monate mit 50% Rabatt sichern, gedruckt oder digital. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/podcast50 oder natürlich auch wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Frau Adamopoulou.
Efroshini Adamopoulou ist stellvertretende Leiterin des ZEW-Forschungsbereiches Ungleichheit und Verteilungspolitik. Ihre Forschung untersucht Ungleichheit sowohl aus mikro- als auch aus makroökonomischer Perspektive und konzentriert sich darauf, wie Arbeitsmarktinstitutionen, Haushaltsdynamik und soziale Interaktionen ökonomische Ungleichheit formen. Ihre Arbeiten zu Lohnfindung und Tarifverhandlungen und Unternehmensfinanzierung untersuchen die strukturellen Kräfte, die zu Einkommensungleichheit führen, während ihre Studien zu Haushaltsentscheidungen, Konsum und Bildung zeigen, wie individuelle Entscheidungen und Zwänge zu wirtschaftlicher Ungleichheit beitragen. Effi Adamopoulou promovierte 2013 in Wirtschaftswissenschaften an der Universidad Carlos III de Madrid. Von 2022 bis 2025 war sie Mitglied der griechischen Expertenkommission für den nationalen Mindestlohn. Sie wurde 2020 mit dem Seal of Excellence der Europäischen Kommission und 2012 mit dem Young Labour Economist Prize der European Association of Labour Economists ausgezeichnet.
Zu Beginn stellte Frau Adamopoulou klar, dass ihre Studie nicht die übliche Frage stellt, ob der Mindestlohn Arbeitsplätze kostet, sondern wie er die Weitergabe von Schocks innerhalb der Lohnstruktur eines Unternehmens verändert.
So let me first stress what our paper is not about.
Also, unsere Studie fragt nicht, ob der Mindestlohn Arbeitsplätze kostet. Das ist eine andere Frage. Was wir in dieser Studie zeigen, ist, wie die Existenz von Mindestlöhnen die Art und Weise verändern kann, wie sich Schocks auf Unternehmensebene durch die gesamte Lohnverteilung fortpflanzen.
Es geht also im Kern darum, wie der Ansteckungseffekt auf Besserverdiener ist. Wenn ein Unternehmen von einem Schock getroffen wird, entlässt es eher die Geringverdiener, deren Lohn es nicht kürzen kann. Da Gering- und Besserverdiener sich in der Produktion ergänzen, also komplementär zueinander sind, sinkt die Produktivität der verbleibenden Besserverdiener, was auch zu Lohnkürzungen bei diesen führt.
So, workers that are close to the minimum wage floors
Arbeitnehmer, die sich in der Nähe der Mindestlohngrenze befinden, erleiden keine Lohneinbußen, aber sie verlieren mit größerer Wahrscheinlichkeit ihren Arbeitsplatz. Die höher bezahlten Arbeitnehmer behalten zwar ihren Arbeitsplatz, aber ihre Löhne sinken, weil ihre Produktivität davon abhängt, ob sie die niedriger bezahlten Kollegen um sich haben. Es betrifft auch ihre Kollegen, weil Gering- und Hochlohnempfänger komplementär sind.
It doesn't stop there. It also affects their co-workers because low and high-wage workers are complements. So this is the part that goes beyond the obvious.
Dabei stellten die Autoren der Studie fest, dass es ohne Mindestlohn anders abgelaufen wäre. Dann wären die Geringverdiener schlechter gestellt über Lohnkürzungen, aber die Besserverdiener wären besser gestellt, einfach deshalb, weil es keine Produktivitätsverluste gegeben hätte.
The presence of the minimum wage matters. So in the paper we show
also in der Studie zeigen wir, dass ohne Mindestlohn die hochbezahlten Arbeitnehmer besser und die niedrig bezahlten Arbeitnehmer nach einem negativen Produktivitätsschock schlechter dastehen würden.
After a negative productivity shock.
Als Alternative zu Entlassungen, die die Produktivitätsstruktur zerstören, identifiziert die Studie Instrumente wie die Kurzarbeit, die es Unternehmen ermöglichen, Stunden statt Arbeitsplätze zu reduzieren.
Was ist die Alternative? Nun, die Alternative gibt es in einigen Ländern. Das ist zum Beispiel Kurzarbeit, oder? Und es gibt eine Studie, die zeigt, dass diese Art von Programmen es in Italien den Unternehmen tatsächlich ermöglicht hat, Entlassungen zu vermeiden, indem sie stattdessen die Arbeitsstunden reduziert haben. Und das könnte so eine Maßnahme sein.
Die Frage ist natürlich auch, wie einheitlich ist eigentlich der Mindestlohn? Ist er landesweit oder bezieht er sich nur auf bestimmte Branchen? Am Beispiel Griechenlands erklärt Frau Adamopoulou die Nachteile eines einheitlichen nationalen Mindestlohns. Dieser ignoriert beispielsweise die massiven Unterschiede zwischen Sektoren und Regionen.
In Griechenland gibt es im Moment nur den nationalen Mindestlohn. Und das ist ein Problem. Es gibt also einen Mindestlohn für alle Sektoren und für alle Teile Griechenlands. Das gilt dann für Athen genauso wie für Regionen außerhalb Athens.
Minimum wage for all sectors and for all like parts of Greece, Athens and outside Athens, no?
Also das Problem ist, dass die Politik die spezifische Heterogenität, sei es nach Sektor oder auch nach Geografie, nicht berücksichtigt.
By sector or by geography.
Auf der anderen Seite verweist Frau Adamopoulou auch auf die Studien, die auf einen positiven Reallokationseffekt hinweisen. Das ist das, was wir am Anfang in diesem Podcast zuerst diskutiert haben. In der Vergangenheit, also als es der Wirtschaft gut ging, konnte der Mindestlohn in Deutschland sogar positiv wirken, indem er Geringverdiener zwang, von unproduktiven zu produktiveren Firmen zu wechseln, was sich so positiv auf die Gesamtproduktivität auswirkte.
Das ist eine Studie über Deutschland und sie haben genau das herausgefunden, dass die Einführung des landesweiten Mindestlohns in Deutschland zur Abwanderung von Geringverdienern in produktivere Unternehmen geführt hat und dies hat letztendlich die Gesamtproduktivität verbessert, ohne die Beschäftigung zu reduzieren.
In der aktuellen Situation, also dem vermutlich dritten Jahr der Rezession und dem sechsten Jahr der Stagnation, warnt Frau Adamopoulou jedoch davor, dass eine weitere Mindestlohnerhöhung zu einer Belastung von Unternehmen führt, die diese nicht mehr tragen können.
Ja, denn es der Wirtschaft nicht so gut geht, kann eine Erhöhung des Mindestlohns natürlich ein zusätzliches Hindernis für Unternehmen sein.
Da ich jetzt schon die Gelegenheit hatte, mit jemandem aus Griechenland zu sprechen, wollte ich fragen, wie es dort bei den Reformen vorangeht und ob Deutschland etwas von Griechenland lernen kann. Auf die Frage, was denn wir von Griechenland lernen könnten, nennt Frau Adamopoulou zwei Bereiche, in denen Griechenland nach der Krise große Fortschritte gemacht hat. Die Digitalisierung der Verwaltung und die massive Ausweitung von Kartenzahlungen, also quasi der Kampf gegen das Bargeld, um so die Schattenwirtschaft zu bekämpfen.
The digitization that improved a lot. Now many things can be.
Also Die Digitalisierung, die hat sich stark verbessert, hat auch mit Kartenzahlungen zu tun. Und ich denke, sowohl die Digitalisierung als auch die Kartenzahlungen, das sind zwei Dinge, bei denen sich Deutschland tatsächlich einiges von Griechenland abschauen kann.
Soweit die Auszüge aus meinem Gespräch mit Effi Adamopoulou. Wie immer bei englischsprachigen Gesprächen finden Sie das komplette Gespräch am Ende dieses Podcasts. Was lernen wir daraus? Man darf nicht den Fehler machen, aus den bisherigen, nicht messbaren, negativen Effekten des Mindestlohnes zu schließen, dass der Mindestlohn keine negativen Effekte hat. Schon gar nicht dann, wenn das Land bereits aufgrund der Lohnsteigerung der vergangenen Jahre massiv an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Ich erinnere daran, der Sachverständigenrat hat gesagt, es würde sogar schlimmer wirken als die Energiekostensteigerung. Haben wir weiterhin ein schwaches Produktivitätswachstum und steigende Löhne aufgrund von Mindestlohn und anderen Interventionen, dann dürfe sich das messbar negativ auf die Beschäftigung und auf das Wachstum am Standort Deutschland auswirken. So gesehen ist die Studie von Adamopoulou und ihren Kollegen hochrelevant. Denn erhöhen wir den Mindestlohn und haben dann noch Schocks, dann würde das überproportional negativ auf die Produktivitätsentwicklung in Deutschland wirken. Ich finde, dieses Szenario ist hochrelevant. Der Mindestlohn wäre dann nämlich nicht nur ein negativer Faktor bezüglich der Beschäftigung, sondern auch für die gesamtwirtschaftliche Produktivität. Die Antwort ist ganz klar. Wir brauchen keine höheren Mindestlöhne, wir brauchen geringere Steuern und Abgaben. Wir haben es ja gesehen. Der Staat greift direkt 40% der Erhöhung des Mindestlohns ab. Die Arbeitgeber müssen weiterhin 20% Sozialabgaben zahlen auf der Erhöhung. Das heißt, ein Großteil, fast 50% des gesamten Anstieges des Mindestlohns, landet beim Staat. Die bessere Antwort wäre zu sagen, lasst uns doch Steuernabgaben deutlich senken, quasi durch weitaus höhere Grenzen, ab denen überhaupt erst Sozialversicherungsbeiträge fällig wären oder eben Steuern. Das wäre der richtige Ansatz. Das wäre gut für die Beschäftigung, es wäre ein Anreiz für Beschäftigung und es wäre gut für die Unternehmen. Leider hört man dazu nichts im politischen Berlin. Soweit diese Folge meines Podcasts. Ich hoffe, es ist mir gelungen, rüberzubringen, was die Pros und Cons des Mindestlohns und einer weiteren Erhöhung des Mindestlohns sind. Ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh und am kommenden Sonntag, wenn es wieder ein ganz brandneues Gespräch an dieser Stelle gibt. Bis dahin freue ich mich natürlich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf das Wiederhören. Alles Gute bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Mrs. Adamopoulou, it's a great pleasure welcoming you in my podcast.
Thank you so much. It's my pleasure to be here as well.
Well, today we discuss a topic which is, in my view, very important. We talk about minimum wage. I'm based in Germany, and all I read and hear all the time is, yes, we have a minimum wage. Yes, we increased the minimum wage, but there was no negative impact of having this minimum wage. So most economists would say there was no negative impact. Also, before it was introduced, many economists were skeptical. They said, oh, this is going to cost basically jobs. And now you come up with a study saying a minimum wage has a certain negative impact. Explain us what you've done. What have you researched?
So let me first stress what our paper is not about. So our paper is not asking, does the minimum wage cost jobs? This is a different question. What we show in this paper is how the presence of minimum wages can change the way shocks at the firm level propagate through the whole wage distribution. So what we find in the paper is that when firms are hit by a shock, they don't spread the toll of it evenly across workers. So workers that are close to the minimum wage floors don't experience wage losses, but they are more likely to lose their jobs because of the negative productivity shock of the firm. Then the higher paid workers keep their jobs, but their wages fall just because their productivity depends on having those lower paid colleagues around. So when firms lay off some of these low paid workers, it doesn't stop there. It also affects their co-workers because low and high wage workers are complements. So this is the part that goes beyond the obvious and actually fits perfectly with this podcast, no? It's not just low-wage workers who are affected. When they are laid off, also high-paid workers become less productive and their wages drop.
Yes, so it's an external shock. It basically reduces the profits of a company. A company has to adjust its cost base. Then it's rather inclined to fire people close to minimum wage because they're less well-educated, most probably. But the impact is also an overall loss in productivity. So it's helping, but it's reducing the productivity. Now, and you looked at this in, I think, in the Italian industry, because, you know, they don't have an overall minimum wage, but just have a minimum wage by a sector.
So why Italy? So first of all, why metal workers? Because a study is focusing on metal workers, and this is because the metal working sector is a sector where workers are highly complementary. So let me give an example. Lower skilled workers assemble machine parts, higher skilled workers then ensure that these parts meet quality standards or they operate advanced machineries. Italy has a nice setting because although there is no national minimum wage, there are sectoral minimum wages, so we have a lot of variation. And these sectoral minimum wage floors act as a minimum wage in essence. And in Germany, there is a national minimum wage, but on top of that, there are also sectoral level collective agreements and they set additional wage floors. The difference between Germany and Italy is that in Germany, firms can actually opt out more easily of these agreements. You know, the institutional details between countries are not exactly the same. I think the basic mechanism we study, how these shocks can cascade through the entire workforce, they can apply to many European countries that also have a collective bargaining like in Italy.
I understand this, and your starting point is a shock, so an external shock. A shock can be also a recession. Could you apply this also to say, well, you know, when an economy is not doing as good, basically the mechanism you found out is also relevant?
Absolutely. It can be an aggregate shock, not just a firm level shock.
Mm-hmm. So we spoke before we started recording, you said, well, you know, you might not be able to answer all the questions, but if you now try to say, okay, obviously, there is an impact of having a minimum wage. Would you say without the minimum wage, this effect would not happen? Because you could also say, look, I have a negative demand shock. I have to adjust my cost base. It doesn't matter if I have a minimum wage. With or without minimum wage, I would always fire the least educated people.
The presence of the minimum wage matters. So in the paper, we show that in the absence of a minimum wage, the high-paid workers will be better off and the low-wage workers will be worse off after a negative productivity shock. But there are always trade-offs, no? Again, what we don't study in the paper is what is the optimal minimum wage. And what we don't study in the paper is what happens when the minimum wage increases.
I just want to understand it. So we have now, in your study, you said, okay, we have a minimum wage, we have a shock. Then the people earning about the minimum wage on this area are the first to be fired, and this reduces the overall productivity and therefore the income of the other workers as well. So let's assume for a moment we don't have a minimum wage. There are two options. One option is the firm basically pays less, and then therefore people are not fired. So they're just lower paid, and we keep the overall productivity level of the firm. Or they are still fired because they just have a lack of demand. Would you assume that without a minimum wage, in the situation of such a shock, that companies would be more inclined just to reduce wages and workers would accept it without a minimum wage? Or is this the assumption or is it not the assumption?
If there is no minimum wage that the firms have to respect, no, then of course they could offer wages below that minimum. And unless they have outside options, these low-paid workers, they would accept it and they wouldn't be laid off. this is exactly the counterfactual.
But is it really true, or don't we have a situation also with the welfare system? You know, we have a welfare system, which is implicitly also minimum wage, that you basically could say, well, as long as you've got a welfare system, workers will be not inclined to accept lower wages.
So also workers, you know, they have to decide what is best, having a job or not having at all a job, you know? And what is really nice is that sometimes you can reallocate to better firms that actually pay higher wages. If this is the case, this is what they will do.
Okay, but now we go beyond your paper and your analysis. But let's say we have a minimum wage in a country and we have an external shock. This shock is going to affect corporations differently. Some corporations will be hit worse and others will not be hit as much. So the companies being hit more by this shock would, for example, reduce their workforce because of the minimum wage. And then you would say, well, and this would also reduce the productivity of these companies. Other companies not being affected as much could be able to take on these jobs. So we have a migration in the area of more productive jobs. So you could say the minimum wage helps an economy to become more productive, but reduces the productivity of the sectors hit most by an external shock.
So actually, as you said, this goes beyond my paper, but there is a very famous paper by Dustman and co-authors. It's called The Reallocation Effects of the Minimum Wage. It's a paper about Germany, and they found exactly this, that the introduction of the nationwide minimum wage in Germany, it led to the reallocation of low-wage workers to more productive firms. And this, in the end, improved overall productivity without reducing employment. So it can be overall productivity enhancing.
But you know, you could say, just take Germany. In Germany, we have, let's say, we have an external shock, which is currently the energy price. The energy prices are an external shock. They affect energy-intensive industries, and they affect industry overall. They don't affect as much, you know, services. So, therefore, here you could come up and say, well, this reduces the productivity of the currently most productive sector, the industrial sector. And it leads to the fact that people are leaving out of the industrial sector into the service sector, which tends to have a lower productivity and productivity gain. So there you could have now the reverse effect of what the paper showed, just because of the fact that it's a different kind of shock.
Of course. So this paper that I just mentioned, it was about the minimum wage as a shock. While what you are now describing, it's a really like a shock that affects the most productive sector of the economy. So there, the reallocation couldn't solve everything because the reallocation will be towards a less productive sector.
Now, you looked into this Italian example. What are your conclusions out of this? Are you saying basically you are describing just what's happening like an observer? Or do you say, well, due to this, the policy recommendation would be that?
One policy recommendation will be for firms and for the government to reconsider when they fire workers, no? So here we showed that by firing the low-wage workers, also the high-wage workers become less productive. What is an alternative? Well, the alternative exists in some countries. It's the so-called short-time work, the Kurzarbeit, no? And there is a paper by Giuponi and Landet that shows that actually in Italy, this kind of programs allowed firms to avoid layoffs by reducing hours instead. So this could be a policy.
Oh, but then your study is more about these kind of support mechanisms than about the minimum wage. Because if we said, okay, yes, without a minimum wage, there would still be the theoretical option of lowering the wages in order to buffer the shock. But you could also say, well, the more effective system is Kurzarbeitergeld.
Exactly. So although, as I said, we don't study this in the paper, this is not a paper neither about optimal minimum wages nor about optimal short-time work, no? But we just say the presence of minimum wage has also this effect that nobody before had noticed, no? So taking into account this complementarity between workers and these productivity effects on the top of the wage distribution, no? Complementary policies like short-time work may work well. But again, this is something that we haven't studied explicitly in the paper.
And if you now think about, okay, you said in Italy you don't have a nationwide minimum wage, but you got it by industry sectors. In Germany and other countries, we have, you know, the nationwide minimum wage. Do you have a preference for it? Would you say, you know, from the point of view of an economist, having sectoral minimum wage is preferable to having nationwide or the other way around? Or do you just don't mind?
No, this is an excellent question. Also because I served as a committee member for the minimum wage in Greece. Right now, there is just the national minimum wage, while most collective contracts, they were frozen because of Troika, and then still only 30% of the collective contracts are in effect. And this has this problem that there is one minimum wage for all sectors and for all like parts of Greece, Athens and outside Athens, no? So this is the problem. When there is just one policy, no, that cannot take into account the specific heterogeneity, no, by sector or by geography. Both in France, in Spain, in Germany, the minimum wage is not just the national one. It actually coexists with collective bargaining, either at the sector or at the geographical level.
You know, in Germany, we are now increasing minimum wage again. At the same time, I at least would say we experience a structural crisis due to energy costs, due to loss of competitiveness, many factors. So basically, it's a cost crisis, at least according to Sachverständigenrat der Bundesregierung and according to Bundesbank. So does increasing the minimum wage amplify the problem, or is it at this current stage just doesn't matter?
Of course, an increase in minimum wage when the economy doesn't go so well may be a problem for some firms, no? There is a paper that studies like what is the optimal, let's say, level of minimum wage in Germany. It's a paper by Drexel Grau. It's called Employment and Reallocation Effects of Higher Minimum Wages. And he finds that minimum wages up to 70% of the median wage can actually increase productivity, hours worked, and output. So it also depends how much it will increase and whether, you know, it will exceed this rule of thumb of 70% of the median wage.
Of course, all these studies are based on historical data. Now we've got a different world. I think you're also part of a team looking into distribution of wealth, distribution of income. So is the minimum wage a good instrument to reduce inequality, or is it just working on the symptoms?
What we found for Greece, it's that indeed, during the big recession in Greece, there was a huge increase in inequality, and this inequality now shrank also because the minimum wage in Greece starting in 2019 increased again. Descriptively, we can see that actually it helped bridge the gaps. Now, whether this is enough, it's something that somebody really has to study. As you say, it's not just to cure the symptoms. No, there are many also structural reasons that a country has to prioritize.
Coming back to your study, you basically said, okay, now we have low-income workers, we have high-income workers who are more productive, we fire the low-income workers, and then the high-income workers also lose productivity. Did it matter if there was a huge wage gap? So there's a difference between the top earners and the minimum wage. Did it matter? The higher the difference, the bigger the impact, or was it just the same? So basically the spread of the wages, because you could say, well, I've got many people in minimum wage and I have a few people in average wage, but not top earners, or I have some top earners and many people in minimum wage. So could you see some pattern there?
Absolutely. So this is very important. What we see is that in firms where there is a high share of minimum wage workers, it's there that, you know, they lay off more of these kind of workers, and their high wage workers that remain in the firm, they become less productive and then they receive wage cuts. So it's really in the firms with a high share of minimum wage workers before the shock hit.
Mm-hmm. So, but you basically say it's the productivity effect is negative for the affected firms, but it might still be positive for the economy as a whole.
Of a negative productivity shock, it cannot be. No,
but you could have people working then moving into more productive sectors.
Exactly. So this is what the other paper showed about the relocation effects of an increase in the minimum wage.
If you now were not only advising the Greece government on minimum wage, but also German government. So let's assume after our conversation, you get a call from the German Minimum Wage Commission and you join the team. What would you recommend to them today?
it's not so easy to give a recommendation. And also,
that's why I ask you.
I know. Also, in the case of Greece, the first thing we said is we need data. And we need micro data in order to be able to study and give recommendations. And luckily, in Germany, the IAB micro data are available, and there are many important studies that can be done in order to give like reliable recommendations. Yeah. But I wouldn't give a recommendation like this without first analyzing the data.
Okay. And if I tell you the data tells you that we have 6 years of stagnation, 2 years of recession, the industrial sector is under pressure, and the service sector is also becoming under pressure because of the shrinking propensity to consume by the Germans. At the same time, that 62% of the Germans have a negative view of the future, don't expect an improvement in the economy. And if you know that increases in minimum wage also affect the other wages, because there's a so-called wage gap that, you know, the workers demand higher wages when the minimum wage go up, would you still opt for higher minimum wage, or would you say, oh, why don't we wait a bit?
So for sure, the economic situation is critical, as you describe it. Of course, when the economy is not going so well, an increase in minimum wage can be an extra obstacle, let's say, for firms. So for sure, I'm completely sure that the committee members take this into account as well. Again, I don't think that the problems of Germany are because of the minimum wage. For sure, when things are not going so well, firms may suffer more if there is also an increase in the minimum wage, for sure.
This is Adamopoulou. We didn't agree on this before. And if in case you don't want to talk with me about this, you please say, I don't want to talk about it. But, you know, taking advantage of having Greek in my podcast, I would like to ask, A, how do you look back now on Greece after the crisis? So was it a healthy crisis? How is Greece now doing? Because I have many people telling me, oh, Greece is now doing very well. And secondly, is there anything Germany could learn from Greece?
It was an extremely severe recession. This I can tell you because, as I said, we got the data and there was an extreme drop in earnings and a very extreme increase in inequality. This is what we saw in this other paper. However, there has been a recovery, and actually Greece has, made important steps forward, have to do with some structural issues. So the digitization that improved a lot, and now many, many things can be done simply online. It also has to do with card payments. Card payments right now are much more common than before. And this is something very important for Greece because tax evasion used to be high. I see these things as very positive. What I can say is that there are still things that can be improved, but up to now there has been some recovery. I think both digitization and card payments are two things where Germany can actually also make some improvements.
Definitely. But besides this, I think the labor market reforms, I think you have increased work time. I think Saturday is also no work day, or please correct me, but I thought you work longer hours. I think also working more hours is always a discussion in Germany.
Well, I think the problem is also that in Greece there is some informal economy as well. So I don't know, in presence also of an informal sector, sometimes there is a trade of what is best, no? To allow it or not to allow it and then do it informally. So there are always trade-offs.
What's the political situation? So I guess, you know, it was very difficult during the crisis. How did it work? I think you've got a conservative government now for some time already. How did they manage to basically get the Greek people to agree on these measures? You know, was it easier because you got an outside enemy, I would say, the EU or the Germans? Was this an important thing, or what was the secret of success?
So for sure, most policies that were implemented during the Great Crisis were implemented by the Troika, no? So they were external policies. But sometimes what is nice, it's out of something that maybe bad thing, then something good comes out. So I want to give you an example with the capital controls. So when the capital controls got introduced, people couldn't withdraw money from the banks. This is when, actually, more and more Greeks started using card payments. Then the government saw this, and after capital controls, in order to maintain this kind of use card payments, they also implemented like a lottery. So for every card payment that you do, you may win up to 1,000 euros. So in this way, actually, even old people, no, they still use cards. And out of capital controls, which was a bad thing, in combination with a government that saw this and decided, okay, let's push for this, actually now Greece has a quite high percentage of card payments.
So at least in this regard, Greece is a role model for us. And Italy is interesting for us to think through the impacts of minimum wage, because the my takeaway after reading your paper and after our conversation is, okay, the minimum wage is not harmful, but it can become harmful once we get economic stress. And I'm personally giving the view on Germany. I would say Germany is in severe economic stress. It's not really, you know, as visible right now. And therefore, minimum wage can be more of a problem than we thought it is based on our experience in the past few years.
Although this is not directly coming out from the paper, I can repeat that increases in minimum wages in bad times may be more difficult to deal with for firms. Now, there is also all this literature on creative distraction, no? So there are people advocating, look, if a firm is a zombie firm, better if it exits, no? And then hopefully these workers will reallocate to better firms. It's not so easy to say whether this will happen, no? So one is theory, the other is empirics. And with data, we can study whether these things happen or not.
So we will see most probably soon in Germany. In a few years' time, you can do a study with German data and seeing what was the impact. Because I would say, well, of course, creative destruction, this would be nice. But, you know, energy prices and regulation and bureaucracy is not a creative destruction driver. It's just, you know, bad politics leading to the fact that companies are under stress. Anyhow, we don't want to talk about German politics with you. Dear Mrs. Adamopoulos, thank you very much for your time. I look forward to hearing more about Greece when we talk next time.
Perfect.
And at least thank you very much. And it was very interesting to learn more about the impact of minimum wage on productivity. Thanks so much.
Thank you.